Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen, und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön.
Wenn ich da wochenlang paddle, nur in der Natur bin, wo die Natur einem wieder so nahe kommt, dieser Fluss ist plötzlich alles, mein ganzes Leben ist der Fluss und ich bin Teil des Flusses. Wenn dann so ein Gewitter kommt und ich kauere mich unter so ein Busch und es bläst der Wind und es bricht über mir die Welt zusammen, dann merke ich, ja, jetzt bin ich lebendig. Ich bin nackt in der Natur, so wie Menschen vor 1000, 10.000, 50.000 Jahren waren. Dann bin ich selig. Das macht mich glücklich.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Unser Gast in dieser Episode ist Fernsehredakteur, Journalist und Autor Tim Kruse. Er war Wissenschaftsjournalist bei Planetopia, Sportreporter bei RAN und arbeitete und arbeitete. Doch dann entschied er sich irgendwann auszusteigen gewissermaßen und er entdeckte das Paddleboard für sich. Aus dieser neuen Leidenschaft erwuchsen ausgedehnte SUP-Touren, also Stand-Up-Paddleboard-Touren, und eine ganze Anzahl von SUP-Büchern aus seiner Feder mit Titeln wie Ein Mann, ein Board, mit dem SUP die Donau runter, Pilgern mit Paddel auf dem Jakobsweg mit SUP und ganz aktuell Barfuß auf dem Rhein, 1200 Kilometer mit dem SUP von den Alpen bis zur Nordsee. Wie es zu diesem Umbruch kam, so nenne ich ihn jetzt mal, was ein Roadtrip mit einem Guru damit zu tun hat und wie er heute sein Leben gestaltet, darüber sprechen wir gleich. Und ja, wir hatten unlängst schon eine SUP-Folge, und zwar mit Christoph Förster, das war Episode 255 mit dem Titel Abenteuerland mit dem Paddleboard auf Entdeckungsreise zwischen Zugspitze und Sylt. Aber keine Sorge, das hier ist nicht nochmal das Gleiche, sondern ein ganz anderes Gespräch zu ganz anderen Themen und es lohnt sich. Ich lade mir ja sowieso nur Gäste ein, von denen ich mir viel verspreche, aber dieses Gespräch mit Tim, der so wunderbar offen von den Höhe- und Tiefpunkten seines Reiselebens spricht, das habe ich selbst noch mehr genossen, als ich es mir vorher erhofft hatte. Bevor es gleich losgeht, habe ich mal wieder noch ein paar rasche Hinweise für euch. Erstens, kürzlich ist schon wieder eine neue Plus-Folge erschienen. Dieses Mal spreche ich mit Norman Bücher und zwar über ein Laufabenteuer, das sich über alle 7 Kontinente erstreckt. Norman stellt dabei Kindern und Jugendlichen Fragen über ihre Träume, ihre Wünsche und ihre Ängste und er sammelt diese Fragen, um sie den Vereinten Nationen zu übergeben. Hört da gern mal rein, wenn ihr Mitglied im Supporters Club seid. Zweitens der Hinweis, Weltwach hatte vor wenigen Wochen Geburtstag. Kaum zu glauben, aber wahr, unsere Show gibt es mittlerweile seit 5 Jahren und das ist einerseits natürlich eine ganze Menge und andererseits kommt es mir selbst ehrlich gesagt noch viel länger vor, aufgrund der zahlreichen neuen Bekannt- und auch Freundschaften und Erinnerungen, die ich in diesen Jahren ansammeln durfte. Die erste Folge erschien am 10.06.2017, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut und zu Gast war damals, das musste ich nicht nachschauen, das weiß ich natürlich noch, war damals Reiseschriftsteller Andreas Altmann, der uns bis heute ja als einer unserer Stammgäste treu geblieben ist. Seither durfte ich für Weltwach mit Höhlenforschern durch enge Schächte kriechen, mit Sänger Eric Adams durch Wälder streifen, mit Freunden der Show wie Lydia Möcklinghoff und André Schumacher auf Reisen gehen und ich durfte einige meiner eigenen Idole befragen. Stets das Mikro in der Hand und die Frage im Hinterkopf, wie wir für euch möglichst vergnügliche und lehrreiche Episoden erstellen können. Ob im heimischen Privatmuseum Rüdiger Nebergs oder auf Schloss Sigmundskron mit Reinhold Messner, im New Yorker Studio von Fotografenlegende Steve McCurry oder auch in Gesprächen mit Jane Goodall, mit Bear Grylls oder vielen, vielen anderen. Ich denke an jede einzelne dieser vielen Begegnungen voller Wertschätzung und auch Dankbarkeit zurück. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit ihnen auch euch einige besondere Erinnerungen verschafft haben. Ja, und von diesen Erinnerungen wollen wir jetzt hören. Wir haben dazu vor ein paar Wochen schon einen kleinen Aufruf bei Instagram gestartet, den ich hier jetzt gern wiederhole. Also, was sind eure schönsten Weltwacherinnerungen? Das kann sein meine Lieblingsfolge, ein besonderer Moment, der beim oder auch durchs Hören entstanden ist, ein Ort, den ihr mit Weltwach verbindet, ein Learning, das ihr für euch selbst angewendet habt, eine Aussage unserer Gäste, die euer Denken verändert hat oder vielleicht auch ein ganz konkreter Impuls, der zu einer eigenen Reise oder auch zu einer eigenen Entscheidung geführt hat. Wir freuen uns von euch zu hören, gern wie immer als Sprachnachricht über unsere gute alte Weltwach-WhatsApp-Nummer 001-267-997-2603. Ihr findet diese Nummer auch auf unserer Website. Ein paar besonders schöne Einsendungen, die bereits eingegangen sind, gibt es zum Ende dieser Folge, also bleibt unbedingt dran. Bevor es nun gleich mit Tim losgeht, noch ein rascher Gruß von unserem neuen Sponsor Tourlane, der diese Folge netterweise unterstützt und sie so mit ermöglicht. Tourlane ist das am schnellsten wachsende Tech-Travel-Unternehmen für authentische, nachhaltige und unvergessliche Reisen. Was heißt das genau? Es handelt sich bei Tourlane um ein Online-Reisebüro für Individualreisen, das euch dabei hilft, euren Traumtrip zu verwirklichen. Dabei kombiniert Tourlane die Expertise eines Reisebüros mit der Schnelligkeit und Funktionalität des Internets und bringt euch in 3 einfachen Schritten zu eurer maßgeschneiderten Traumreise. Erstens, ihr gebt euch eurem Fernweh hin, das ist ja schon mal ganz einfach, würde ich behaupten, und entscheidet, welche Art von Trip ihr euch wünscht. Abenteuer oder Strand, Apartment oder Luxushotel, teilt eure Wünsche den Tourlane-Reiseexperten mit und das geht ganz schnell und einfach online. Zweitens, basierend auf euren Wünschen und Vorstellungen, stellen die Tourlane-Experten telefonisch mit euch eure maßgeschneiderte Reise zusammen. Und drittens, losreisen. Sprich, wenn euch Tourlanes individuell auf euch zugeschnittenes Angebot gefällt, könnt ihr eure Koffer packen und aufbrechen. Ja, so einfach geht's. Dabei sind die Angebote zu 100% maßgeschneidert, also speziell auf eure Vorlieben zugeschnitten und ihr bucht und bezahlt die Reise erst dann, wenn euch das Angebot von Tourlane komplett überzeugt. Bis dahin ist die Beratung kostenlos und unverbindlich. Es gibt also keinerlei Risiko. Meldet euch jetzt auf tourlane.de/weltwach an und stellt euch mit Hilfe der Tourlane Reiseexperten eure Traumreise zusammen. Und wenn ihr im Bezahlprozess den Code WELTWACH200 eingebt, dann erhaltet ihr als Hörerinnen und Hörer des Weltwach-Podcasts einen persönlichen Gutschein im Wert von 200 Euro. Also noch einmal, tourlane.de/weltwach und der Code lautet WELTWACH200. Ich habe euch das in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und jetzt geht es endlich los mit Tim Kruse. Wir haben unser Gespräch via Instagram-Livestream geführt mit Publikum und dementsprechend gibt es gegen Ende auch ein paar Zuschauerfragen. Und in den ersten 30 Sekunden klingt Tim etwas dürftig, lasst euch davon bitte nicht abhalten. Danach haben wir das richtige Mikro aktiviert und es klingt wunderbar. Also dann, bitteschön und viel Spaß mit Tim Kruse.
Hallo Tim, kannst du uns schon hören? Er kann uns noch nicht hören. Aber jetzt, glaube ich, gleich.
Erik, alte Männer und Technik, ey. Es wird immer schlimmer.
Es funktioniert doch.
Ja, meine AirPods gehen nicht auf Instagram. Frag mich nicht, warum. Aber du hörst mich, ne?
Ich höre dich. Da sehen wir auch alt, aber trotzdem ein Meister der Improvisation. Du hast es direkt geschafft, Plan B zu aktivieren.
Ich habe da noch so einen anderen Kopfhörer.
Sehr gut. Freut mich jedenfalls, dass es klappt. Guten Abend dir.
Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ist mir echt eine Ehre, weil ich mag deinen Podcast, ich mag deine Art total. Viel gehört, dachte ich so, boah, mal bei Weltwach eingeladen zu werden, das wäre was. Und jetzt bin ich hier und das ist echt schön. Vielen Dank.
abwarten. Wir sind ja noch nicht fertig.
Genau. Pflück mich auseinander.
Wir haben uns letzte Woche auch schon einmal ganz kurz unterhalten und da hast du mir erzählt, dass du gerade vom Nil zurückkommst, ganz frisch. Das führt mich direkt zu der Frage, was hast du denn dort gemacht?
Natürlich, also ich war auf dem Nil auch wieder paddeln. Aha. Bin den ägyptischen Nil runtergepaddelt von Aswan, also direkt am Aswan-Staudamm, ne, an der sudanesischen Grenze, bis ins Mittelmeer.
Wow.
Hab allerdings es nicht geschafft, muss ich zugeben. Also ich war mit einem Freund unterwegs und auch einem Kamerateam von der ARD, die machen eine 90-minütige Reportage, die erste große Sub-Reportage überhaupt, die in den Öffentlich-Rechtlichen zumindest läuft. Und wir hatten so Gegenwind, so hartes Wetter, so wenig Strömung, dass wir zwischendurch den Zug nehmen mussten, Taxi nehmen mussten, Boote nehmen mussten, um irgendwie am Mittelmeer anzukommen.
Oh wow, okay.
Ja, und am Ende sind wir nicht angekommen, weil 500 Meter vor dem Ziel hört quasi die Polizeigewalt auf und die Armee übernimmt, weil das dann militärisches Sperrgebiet ist da in diesem Deltaarm, in dem wir waren. Ja. Und die Armee hat gesagt, nö, ihr habt ja keine Lizenz, ihr kommt ja nicht weiter. Das war's. Und dann sind wir halt ins Ziel gegangen, also haben die Bretter an Land gelegt und sind dann ans Ende des Nils gegangen, aber es war eine ganz komische, verrückte, natürlich auch großartige Reise, wie ich sie in der Form noch nie erlebt habe. War auch zum ersten Mal, dass ich in einem Polizeistaat längere Zeit unterwegs war. Muss man sich gut überlegen.
Wie ging es dir, als du dann ins Ziel gegangen bist? Das war ja noch nicht die Art und Weise, ins Ziel zu gelangen, die du dir vorgestellt hast. Gleichzeitig war es nun auch nicht selbst verschuldet durch Blödheit, Schwäche, Altersmüdigkeit oder sonst was, sondern das sind natürlich, jetzt reiten wir hier aber wirklich auf dem Thema rum. Ja, du hast es aber eingeführt.
Ja, das stimmt. Warte, ich mach mal Licht an hier, dann sieht man, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, ich kenne das eigentlich von mir und auch von meinem Freund Turtle. Wir waren ja schon zusammen auf dem Jakobsweg paddeln, also dann die spanische Nordküste. Und der hat ja am letzten Tag komplett durchgeheult, als wir uns Santiago näherten. Ja, der konnte ja nicht mehr vor Emotionen. Und das war jetzt am Nil überhaupt nicht so, weil wir es halt nicht aus eigener Kraft geschafft haben, weil dieses Heilige des Jakobswegs und vor allem dieses Heilige der Kapelle, nennen wir es Kathedrale, die Kapelle in Santiago, das ist da eben nicht gewesen. Und uns peitschte das Wetter ins Gesicht. Wir hatten Wind und Welle gegen uns. Und es war einfach nicht geil. Ja, und dann sind wir dahin gelatscht, standen dann an so einem Leuchtturm und waren absolut nicht den Tränen nah. Also wir haben es geschafft und es war gut, dass wir es geschafft haben. Wir haben es lange umarmt, aber es war nicht dieser erhabene Moment, dieses Eintauchen ins Ziel, sondern ja, wir haben es geschafft.
Aber ist das, also ich kann mir vorstellen, in dem Moment ist das ernüchternd. Gleichzeitig, du hast ja erwähnt, dass ihr auch mit einem Filmteam dort unterwegs wart, könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade diese Widrigkeiten, die jetzt dann auch mal über das reine Paddeln hinausgegangen sind, offenbar, für die Story ja doch auch wieder was Besonderes sind, ne? Weil so diese klassische Reise des Aufbrechens, des, klar, es gibt immer mal irgendwie Mühe und Wind und dies und das und dann geht mal das Board kaputt oder das Paddel bricht, ich weiß es nicht. Und dann liegt man sich am Ende in den Armen und man ist froh und dann hat man es geschafft. Das scheint zumindest eine etwas andere Dramaturgie dann gegeben zu haben.
Ja, also das Filmteam war total zufrieden mit uns. Es ist so viel schiefgelaufen, was schiefgehen konnte.
Leiden schaut man sich ja gerne an.
Genau, und das ist es war also keine Reise, die, wie man in Amerika sagen würde, smooth war, sondern die war, ich würde es westfälisch sagen, eckig. Ja, die war schon hart und das lief überhaupt nicht rund. Aber das ist natürlich gut für so einen Film und nachher auch für das Buch, was ich schreiben will, total gut. Also ganz viele Widrigkeiten erlebt. Ja. Das ist gut und gleichzeitig sind wir nie in einen Flow gekommen. Auf der Biscaya waren wir im Flow und das ist halt auch schön zu beschreiben. Ja, wenn du plötzlich merkst, du wirst Teil deines Wegs. Teil der Biskaya, Teil des Meeres, Teil des Landes, weil du ja immer natürlich abends dann wieder an Land musst und irgendwie auch natürlich zelten musst, Nahrung finden musst. Und da war es halt so, es war ja auch ganz viel durchgetaktet durch einen Guide, den wir dabei hatten. Der hat uns dann Hotels gebucht und wir wollten eigentlich in der Natur schlafen. Das hat uns die Polizei verboten. Wir kamen nie in den Flow. Und es war ganz interessant. Ich kam dann wieder nach Deutschland, habe dann auch natürlich alles erzählt meiner Freundin und wir haben uns ausgetauscht. Und ich meinte, ich bin irgendwie sauer. Ich dachte eigentlich, ich werde auf Turtle sauer, weil wir uns auch zweimal so gestritten haben, was wir eigentlich von uns auch nicht kennen. Okay. Und dann merkte ich, nee, ich bin auf diese Reise sauer. Irgendwie bin ich sauer auf die Reise, weil die nicht so lief, wie ich mir das irgendwie erhofft hatte. Dieses magische Ägypten, denn das ist es ja. Das ist eine 1000 Kilometer lange Oase mit unfassbaren Kulturgütern. Ja, anstatt da dann so einen Flow zu kriegen und einzutauchen und das über alles zu genießen, war es einfach mit der Polizei die ganze Zeit, die uns echt nur verfolgte, also angeblich uns bewachen wollte. Es fühlt sich an wie eine Überwachung. Dann der Nil, der uns 80% Gegenwind bescherte, keine Strömung. Also Assuan liegt 22 Meter über normal Null. Ja. Kannst dir vorstellen, über 1200 Kilometer, 22 Meter Gefälle ist quasi keine Strömung. Und somit waren wir weit davon entfernt, 50 Kilometer am Tag zu machen und machten immer so zwischen 20 und 30 und waren trotzdem komplett ausgepowert.
Klar, also gerade auch auf dem Paddleboard stehend, wenn du dagegen oder Seitenwind oder so hast, dann hast du eigentlich verloren, ne?
Hölle, ja. Also, ja, ja.
Wahnsinn.
Dann kam noch dazu, also ich hoffe, ich jammer hier nicht zu viel, bremse mich.
Ja, mach mal noch.
Ja, es ist natürlich, weißt du, ich suche mir das ja aus, es ist ja eigentlich genau das, was ich will.
Ja, ja.
Ja, es gibt ja nichts zu jammern eigentlich. Aber hinzu kam natürlich in Ägypten, es gibt kein Müllsystem, es gibt kein Abwassersystem, es gibt Betrug und Bestechung an allen Ecken. Und was in diesem Fluss und mit dem Fluss passiert, der für mich fast wie ein heiliger Fluss ist. Alles wird in den Müll geschüttet. Und ich erzähle dir ein Beispiel. Wir hatten dann Polizisten an Bord und es in Ägypten ist es immer so, dass man so riesige Pakete Styroporteller kauft. Mhm. Ja, und dann hatten wir ein Team, was gekocht hat an Bord und die haben natürlich die Polizisten noch eingeladen und die haben dann gegessen von ihrem Styroporteller und waren fertig, schmissen das Ding in den Nil. Mhm. Und das ist völlig normal. Das ist also für uns undenkbar. Und es ist da eben völlig normal. Und ich reise ja extra, um quasi meine Prägung loszuwerden. Ja, ich habe ja auch Jahre in Indien verbracht und habe mich an so viel auch Missstände gewöhnt und habe sie akzeptiert und teilweise sogar erkannt, dass das System mit Missständen funktioniert und so. Und das ist mir in Ägypten nicht gelungen. Ich bin, also der Öko in mir hat es nicht ertragen, dass einfach alles im Nil landet. Ja, jeder Plastikartikel, alles an Müll, alle Fäkalien, alles landet im Nil. Du hast teilweise an den Ufern riesige Müllberge, ja, wie Mülldeponien. Und unten hocken die Frauen, denn nur die Frauen putzen in dem Land, putzen Sachen, Teppiche, Geschirr, sich selbst. Und du denkst, ey, das kann nicht wahr sein. Das war hart. Und es ist mir nicht gelungen, quasi meinen Ökoblick frei zu machen, zu sehen, ja, so ist das Land, sieh das Schöne. Und wahrscheinlich war ich am Ende einfach sauer auf mich.
Ökoblick ist aber ja ein gutes Stichwort, denn das ist ja einer deiner Beweggründe, überhaupt auf solche Reisen aufzubrechen, soweit ich das weiß, nämlich in eine Beziehung einzugehen mit der Natur, die du dort bereist, die dich umgibst, durch die du paddelst oder schreitest oder was auch immer. Und deswegen ist dir das wahrscheinlich so schwer gefallen, das dann in dieser Art und Weise hinzunehmen, wie es sich dir dort dargeboten hat. Ist das richtig?
Das ist korrekt, ja, ja.
Warum ist das so? Was bedeutet es dir? Was gibt es dir im Idealfall, wenn es denn funktioniert, in der Natur unterwegs zu sein?
Ja, kann ich dir auch so viele Beispiele geben. Also ich bin ja Ostwestfale, ne, komme aus Detmold und bin da im Teutoburger Wald aufgewachsen und tatsächlich auf einem Bauernhof mitten im Wald. Ja, wir hatten einen kleinen Bach und meine Brüder und ich haben eigentlich, ich erinnere mich nur daran, dass wir draußen gespielt haben im Wald. Wir haben Burgen gebaut, den Bach gestaut und eine herrliche Kindheit. Und deshalb glaube ich, daher kommt sicherlich meine Naturverbundenheit. Und ich war gerade jetzt zum 80. Geburtstag meiner Mutter in Detmold. Und wenn ich mich dem Teutoburger Wald nähere, ja, es gibt ja auch keine Autobahn dahin, es ist ja nur Wald. Also das unterschätzen die meisten auch, die das nicht kennen, diese Region. Und wenn ich mich dem nähere und dann diese Buchenwälder sehe, das klingt jetzt natürlich furchtbar pathetisch, aber das ist Heimat. Da bin ich zu Hause. In einem Buchenwald, im Teutoburger Wald, das ist meine wahre Heimat. Und es ist mir jetzt wieder klar geworden, und je älter ich werde, desto deutlicher wird das, ich fühle mich in der Natur unglaublich wohl. Ja, und ich habe ja in den letzten Monaten so viele Touren gemacht. Ich bin die Elbe gepaddelt, ich bin den Rhein gepaddelt. Und zum Beispiel die Elbe, ja, was du da alles hast an Schwarzstörchen, an Adlern, an Fischen, Rehe, Wildschweine, was ich da alles gesehen habe, das macht mich glücklich. Da paddel ich und bin Teil dieser Natur.
Ja.
Ja, und ich, es ist, als ob ich mich selbst in der Natur sehen könnte von oben und denke so, wow, das ist ein schönes Bild, was ich hier gerade abgebe als Teil der Natur und freue mich dann total und bin dann, ja, dann bin ich selig. Das macht mich glücklich. Und dann merke ich irgendwann, oh, ich kann nicht mehr oder ich brauche eine Pause, leg meine Picknickdecke in die Natur, guck mir das an, bin still, sitze im Wald, lausche und ja, da sehe die Fische springen, da gibt es halt auch Orte, auch am Rhein. Das ist so wahnsinnig schön und das macht mich glücklich.
Ich finde, in deinen Büchern ist das auch immer wieder wunderbar zu lesen, wie sich in dieses Glücklichsein und dieses Naturerleben ganz konkret das Paddleboarden als Fortbewegungsmittel einfügt. Denn Teile dessen, was du gerade beschrieben hast, können wir natürlich auch durchs Wandern erfahren, durchs Radfahren, durch was auch immer. Aber das Paddleboarden, dieses Dahingleiten, zum Teil ja auch in Stille, wenn man dann mal das Paddel ruhen lässt und so weiter, das macht es natürlich nochmal ganz besonders. Und auch die Perspektive natürlich, nicht wahr? Also von der Mitte des Flusses aus durch all das hindurch zu gleiten.
Ganz genau.
Wie hat das für dich angefangen, deine Paddleboard-Leidenschaft? Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
Ich habe ja gerade die Sub-Bibel geschrieben, die kommt im Oktober raus, da schreibe ich das auch, wie ich damit angefangen habe. Ich habe zum ersten Mal vor 20 Jahren tatsächlich in Indien einen Typen gesehen, einen Australier, und der hatte so ein riesiges Surfbrett und ist damit in die Welle gegangen und paddelte quasi stehend, da gab es Stand-Up-Paddle noch nicht, in dieser Welle und wurde so durchgewaschen und fertig gemacht. Und ich sah den und dachte, ey, wie kann man so bescheuert sein, wie kann man so doof sein? Anstatt entweder jenseits der Welle zu paddeln, aber mit dem, den kannst du keine Welle nehmen. Das war ganz offensichtlich und ich war ja Wellenreiter, ich wusste das ja. Und daher bescheuert. Und dann habe ich das alles vergessen und ungefähr 8 Jahre später, also vor 12 Jahren, war ich in Südfrankreich, war morgens immer schnorcheln und da waren immer 2 Französinnen, die Stand-Up paddelten. Die paddelten da raus und da dachte ich, boah, das, also wenn es ruhig ist und am Mittelmeer ist es ja ruhig und du keine Welle hast, dann ist das, glaube ich, ein guter Sport. Und habe die dann nach ein paar Tagen gefragt, ob ich mal probieren darf. Und ich bin auf das Brett gestiegen, wusste, das ist es. Der erste Gedanke war, ey, damit kannst du ja richtig Strecke machen. Da könnte ich ja jetzt sofort da hinten in den Hafen fahren und wieder zurück. So, sofort, so dachte ich, ey, warum bin ich da nicht? Ich habe diesen Australier ja gesehen, aber ich habe nicht den Link hingekriegt, dass man damit was anderes machen könnte. Und dann habe ich mir das Brett von der Französin, mit der ich immer noch befreundet bin übrigens, habe ich ihr abgekauft, weil sie ein neues sich kaufen wollte. Und hatte mein Brett. Und von da an war das, ich war infiziert und sage auch bis heute, das ist eigentlich die ökologischste und schönste Form der Fortbewegung. Vor allem auf Flüssen, wo du dich ja auch durch die Strömung treiben lassen kannst. Und die Elbe macht ja teilweise 5 bis 10 km/h, der Rhein zum Teil auch, oder die Donau, auf der ich ja auch war. Das heißt, du kommst so schnell voran, wenn du selber Gas gibst, wie ein Jogger, kannst das aber 6 bis 8 Stunden machen. Das heißt, du machst am Tag locker 50 km/h und so kannst du halt so ganze Flüsse entlang, kämpfst in der Natur, bist mit der Natur, hast dein Brett, setzt dich auch mal aufs Brett und guckst oder bleibst einfach stehen, hältst dein Paddel und lauschst. Und für mich ist das die ideale Form der Fortbewegung, auch viel schöner als Wandern für mich. Und ich habe jetzt schon so viele Bücher darüber geschrieben und bin ja so der Supper, der irgendwie so die Message kundtun will, wie schön das ist. Aber Sub-Wandern hat sich irgendwie nie durchgesetzt bis heute, was mich total wundert, wo ich immer sage, ey, was gibt's eigentlich Schöneres, als sich so in der Natur vorzubewegen? Und suppen kann jeder. Ja, das ist jetzt ja kein Hexenwerk.
So ist es, so ist es. Also ich bin ja vor einem knappen Jahr nach Los Angeles hier gezogen und wirklich am ersten Tag nach unserer Ankunft haben wir uns 2 Stand-Up-Paddleboards gekauft und sind seitdem wir auch ständig unterwegs. Zum einen natürlich im Hafen, wo das Wasser ruhig ist, wo man sich dann entspannen kann. Aber wir haben es auch zum Teil gemacht wie der Australier in Indien und haben uns damit auch ordentlich in die Wellen geworfen. Aber klar, da bleibt man nicht stehen und da wird man durchgeschüttelt. Das ist dann wie eine Waschmaschine.
Ja, das mache ich ja mittlerweile auch, aber halt nicht mehr mit einem Windsurfboard wie der Australier, sondern mit einem richtigen Waveboard. Und das ist jetzt quasi mein Sport geworden. Und ich muss auch sagen, seitdem ich Wellen reite, hat das Flusspaddeln ein bisschen an Faszination verloren, weil auf den Dingern zu stehen und in die Welle zu gehen, ist erstens viel leichter als das klassische Wellenreiten, wo du halt vom Liegen hochspringen musst, weil du stehst ja schon. Und du kannst ganz andere, also gerade lange Wellen, wie du sie ja dann in Kalifornien hast, die kannst du damit ja super nehmen. Du kannst ja 300, 400 Meter teilweise mit den Dingern fahren. Und das ist halt auch meine große Leidenschaft. Das fehlt mir auch sehr.
Okay, also damals bist du also auf diese Art und Weise auf die SUPs aufmerksam geworden.
Ja.
Hast das dann auch verstanden und erkannt irgendwann dieses Potenzial auch fürs Tourenwandern damit. Ich glaube, dass dich das so sehr gepackt hat, hat da ein bisschen was auch damit zu tun, dass das dich, also dieses Thema auch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben gefunden hat, wo es sozusagen auch relativ gut reingepasst hat, die Idee, damit jetzt tatsächlich auf längere Touren zu gehen. Könntest du das ein bisschen ausführen, inwiefern das vielleicht dann tatsächlich auch, ja, dein Leben ein Stück weit verändert hat?
Ja, ich muss dazu sagen, mein Leben hat eine ganze Menge Brüche. Hm. Ja, ich bin so ein relativ hin und her gerissener Typ. Ja, ich habe immer dieses, was Goethe schon beschrieben hat, diese zwei Seelen in meiner Brust, wo ich denke, was, nur zwei? Hm. Super, also ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert. Ich möchte so viele Sachen machen. Ja, ich möchte nach Amerika eine Freundin in Boston besuchen, einen anderen in Rhode Island. Ich würde dich gerne besuchen und mit dir aufs Wasser gehen. Also in Chicago einen Freund besuchen. Dann denke ich, ja, nach Indien könnte ich auch mal wieder. Also das passiert die ganze Zeit in meinem Leben. Das heißt, das Happen ist auch wieder zu einer Zeit gekommen, wo ich eine Veränderung brauchte, wo ich merkte, ich bin wieder so in dieser Mühle drin. Ich bin ja auch Fernsehjournalist, was mich teilweise sehr glücklich macht, weil ich weiß, dass man als Journalist wirklich auch Dinge bewegen kann und auf Missstände aufmerksam machen kann. Wir haben die Möglichkeit, aus anderen Perspektiven Sachen anzugucken, aber oft ist es halt auch wie heute. Ich berichte dann über einen Dreifachmord in Kiel, das ist billiges Boulevard, kann ich darauf verzichten. Mhm. Ja, aber kann ich mir nicht alles aussuchen und ab und zu muss ich auch mal Aufträge annehmen, die ich nicht unbedingt machen will. Und als ich damals das Suppen entdeckte, da war ich noch beim NDR und hatte da auch das dringende Bedürfnis, mich zu verändern, Dinge weiterzuentwickeln und bin dann trotz des Suppens erstmal nach Indien, bin dann da ausgestiegen und die richtige Reise, zum Beispiel die Donaureise, die ging erst 2017 los. Mhm. Und das war ein großer Umbruch in meinem Leben. Also da hatte ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt, wusste, es ist mal wieder Zeit, etwas zu machen, was weit jenseits von allem ist, was ich kenne. Und die Donau hat halt 3000 Kilometer und die hatte ich mir vorgenommen. Und das hat mein Leben ja nochmal so bereichert, meinen Horizont so erweitert, dass man das machen kann auf einem Sub. Das hat ja noch nie vorher jemand gemacht. Also kein Mensch auf der Welt ist je die Donau gesubbt, die ganze. Mhm. Und das zu machen und zu sehen, boah, das geht. Ja, das geht und das ist ich bin jetzt kein Megasportler, weißt du, ich bin nicht so ein Ultratyp, sondern ich kann 6 bis 8 Stunden auf dem Brett stehen und ich behaupte, das kann jeder, der ab und zu ein bisschen trainiert. Das ist wie jeden Tag 10 Kilometer joggen. Kann eigentlich auch jeder. Wenn man trainiert ein bisschen. Und deshalb war das für mich der Anfang von einer ganz großen Reise, die noch längst nicht beendet ist, die einfach auf vielen verschiedenen Gewässern stattfindet.
Nun hast du ja gesagt, dass du schon diverse Umbrüche in deinem Leben hattest, dass es dir doch auch immer mal wieder so gegangen ist, persönlich im Job wahrscheinlich auch, dass wenn du eine bestimmte Sache eine gewisse Zeit lang machst, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, so, jetzt ist es Zeit für was Neues. Leider Gottes gibt's dann aber wieder 100 Optionen, die dich irgendwie reizen und ziehen und links und rechts. Wie erklärst du dir, dass du jetzt beim Suppen so lange schon diesem Thema treu bist, wo es ja nun gerade auch eine Tätigkeit ist, die nun nicht durch extreme dynamische Abwechslung gekennzeichnet ist, zumindest nicht im täglichen, wo du ja eher behaglich dahin gleitest und staunst und betrachtest und eben nicht am Limit irgendwo jeden Tag überrascht wirst.
Ja, also da gibt's verschiedene Aspekte. Also erstens, ich suppe nicht jeden Tag. Ja. Also ich glaube, wenn das wirklich mein alltägliches Leben wäre, würde ich es mir auch schnell zum Halse raushängen. Mhm. Sondern das sind ja immer nur verschiedene große Projekte. Und ich muss dir aber auch gleichzeitig sagen, ich glaube, der Nil war mein letztes professionelles Projekt. Also professionell nicht, dass ich damit Geld verdienen würde, sondern dass ich daraus quasi ein Produkt mache, wie jetzt eine Doku oder ein Buch. Ich glaube, das war's jetzt. Ich habe das ausgekostet. Ich werde natürlich weiterhin Touren machen. Ich will unbedingt mal die Loire paddeln. Ich möchte in Amerika, also gerade in den USA, noch Flüsse paddeln. Ich will in Portugal noch einen Fluss paddeln. Aber also das professionelle Paddeln reicht mir. Da ist auch schon wieder etwas. Habe ich genug gemacht? Habe ich erkannt? War super. Habe genug drüber geschrieben. Man muss auch sagen, irgendwann, worüber soll ich denn jetzt noch schreiben? Ich habe 5 oder 6 Sub-Bücher geschrieben. Hm. Ja, ich schreibe jetzt noch über den Nil, auch total gerne. Weil da geht's gar nicht viel ums Paddeln, sondern um dieses verrückte Ägypten.
Ja.
Ja, und dann.
Dann ist mal Zeit für was Neues.
Ja.
Dann musst du wieder auf die Suche gehen.
Was auch immer.
Und ja. Genau. Und das liegt dir ja, das sage nicht nur ich, dieses Suchen, sondern das sagt auch Andreas Altmann. Der hat nämlich zu deinem Indienbuch damals geschrieben, Kruse ist ein hartnäckiger Suchender und ein feiner Stilist. Das auch noch oben drauf.
Aber das ist ein. Ich weiß, das ist von Andreas Altmann, den ich nur flüchtig kenne. Das ist echt ein großes Kompliment. Der begeistert mich seit 30 Jahren mit seinen Büchern. Ja, dich wahrscheinlich auch. Und ich glaube, dass er ein sehr eigensinniger Charakter ist, soweit ich ihn kenne. Aber das macht ihn halt aus. Und er ist mein großes Vorbild, der nimmt kein Blatt von Mund. Also das tue ich auch nicht unbedingt, also dafür bin ich natürlich auch nicht bekannt. Aber der Kerl haut halt echt einen raus und polarisiert stark. Man liebt oder hasst ihn.
So ist es.
Das sieht man auch an den Rezensionen.
Das sehe ich auch an den Rückmeldungen, wenn er bei uns, er war schon des Öfteren zu Gast ist.
Ja.
Also kaum jemand langweilt sich. Es provoziert auf jeden Fall starke Reaktionen in den meisten Fällen.
Ja, und das ist genau das. Und ich liebe ihn. Ich bewundere ihn zutiefst auch für seinen Elan, seinen Drive oder seinen Swing, wie er es nennen würde. Ja, sagenhaft, ey. Und da sieht man halt auch, ich glaube, der ist jetzt auch schon über 60, oder?
Ja. Ne? Ja.
Alter ist so egal, außer halt im Kopf. Also im eigenen Kopf, also als ich 50 wurde, das war auch so ein Ding, so, boah, kannst du dieses Leben noch weiterführen? Naja, und dann lese ich Andreas Altmann als Beispiel. Alter ist so egal, das ist echt nur im Kopf. Und solange dieser Körper funktioniert, werde ich immer reisender bleiben. Und ich werde wahrscheinlich auch immer suchender bleiben. Und bin da auch hartnäckig. Und vielleicht, ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe so ein Gefühl, ach, ich habe jetzt ganz schön lange schon in Kiel gelebt, mache hier viele Sachen schon ganz schön lange. Es darf was Neues kommen. Und wenn ich das schon ausspreche, weiß ich, es wird was kommen. Vielleicht bin ich gar kein Sucher, sondern ein Finder. Mhm. Also mich finden dann neue Geschichten oder neue Aufgaben, neue Abenteuer. Ja, und wahrscheinlich kommt das bald wieder.
Er hatte ja dieses Zitat, habe ich gesagt, geäußert oder niedergeschrieben zu deinem Indien-Buch. Und dieses Buch hat ja tatsächlich auch eine Art der Suche beschrieben. Oder du hast
diese
Suche darin beschrieben. Magst du davon mal erzählen? Warum warst du damals in Indien und was hast du da getrieben? Wonach hast du gesucht?
Wie lang soll ich ausholen?
Ach, erzähl gern ein bisschen. Muss jetzt nicht 3 Stunden sein, aber also, nimm dir ein bisschen Zeit.
Nein, also ich hatte Anfang des Jahrtausends hatte ich eine ziemliche Lebenskrise. Also ich war Anfang 30, hatte eindeutig ein Alkohol- und Drogenproblem. Mhm. Also habe regelmäßig vor allem Alkohol missbraucht, aber auch viel zu viel gekifft und gekokst und lebte in Berlin und das war absolut nicht gut. Dazu hatte ich eine Freundin, die mich permanent betrogen hat, die ich natürlich, je mehr sie mich betrog, desto mehr habe ich sie geliebt. Also es war eine komplette toxische Beziehung und fiel in eine wirklich schlimme Depression. Also mit Selbstmordgedanken und allem. Und natürlich ausgelöst durch Alkohol. Also Alkohol tut dem nicht gut. Das war mir nur damals nicht klar. Aber ich bin ihr total dankbar, weil ich durch sie an spirituelle Seminare gekommen bin und habe dann zum ersten Mal so ein Seminar besucht. Und das, was überhaupt nicht zu mir passte. Ich war damals ein wirklich anderer Typ. Also ich war ein Hau drauf, ich war ein Säufer. Ich habe echt nichts anbrennen lassen, wenn du ungefähr weißt, was ich meine. Mhm. Und dann plötzlich bist du in so einem Seminar mit Frauen, die ich damals noch als Kräuterfresserin bezeichnet hätte. Also ich war ein Arsch. Ja, ganz klar. Also natürlich auch durch Alkohol und Drogen geprägt. Und plötzlich bist du da, hörst spirituelle Musik, musst dazu auch noch tanzen. Dann musst du auch noch meditieren. Das war für mich der komplette Horror, und dieses Seminar ging 10 Tage und nach ein paar Tagen habe ich begriffen, trotz aller Widerstände, ich habe es weitergemacht, weil wenn ich Dinge anfange, mache ich es eigentlich auch fertig. Und trotz aller Widerstände habe ich dann nach ein paar Tagen gemerkt, wie unglaublich gut es mir plötzlich geht. Also erstens natürlich ohne Alkohol und Drogen in dem Seminar, aber auch etwas Inneres, was sehr, sehr schwer zu greifen und auch zu begreifen ist. Es hat sich eine Ruhe in mir festgesetzt, die war unfassbar. Und nach den 10 Tagen war ich geläutert. Es war Wahnsinn. Also für alle, die das eventuell machen wollen, googelt mal Clarity Process, ist auf Deutsch. Das hat mein Leben total verwandelt. Und dann war ich drin in dieser spirituellen Welt. Und extrem wie ich bin ich dann halt auch da extrem drin. Mhm. Und habe mich sehr der Meditation hingegeben, habe ganz viel ausprobiert, was für mich passt. Habe dann vieles gefunden. Bin am Ende bei einer Meditationsform bis heute auch stehen geblieben. Habe 2006 dann aufgehört, Alkohol zu trinken. Bis heute, was mir total gut tut. Und lebe jetzt ein Leben, was ich mir vor über 20 Jahren nicht hätte vorstellen können. Ja, es wäre für mich undenkbar gewesen, abends zu meditieren, hier vorne auf meinem Teppich zu sitzen und mich an der Stille zu erfreuen. Verrückt. Aber mache ich. Und nicht mehr weggehen und saufen und koksen und rumvögeln, diesen ganzen wie schrecklich, ja, was für ein Loch das in einen reißt. Das merkte ich aber erst, als ich es nicht mehr machte, als das Loch sich langsam füllte. Und je mehr ich da rein kam, desto mehr veränderte ich mich, veränderte auch mein Umfeld, habe also die Säuferfreunde von damals alle verloren, habe auch Leute in meinem nächsten Umfeld verloren, weil ich einfach nicht mehr mittrinke und nicht mehr der wilde Anführer bin von damals, und war dann auf einem Festival für spirituelle Musik, also für, das nannte sich, das gibt's nicht mehr, Rainbow Spirit Festival in Baden-Baden, und da war ein Guru. Und wenn du Baden-Baden kennst, wahrscheinlich, ne, das ist so ein wunderschöner Park mit Magnolien und so. Und da setzte der sich auf so eine Art Thron, also war mir alles ein bisschen überzogen, aber ist halt ein Guru aus Indien. und hielt einen sogenannten Satsang. Das sind also quasi wie Reden, Vorträge, Predigt, wie man es übersetzen will für sich. Mhm. Auf Englisch und sprach mir komplett aus der Seele. Also sprach über den Irrsinn unserer Gesellschaft. Und das war 2008. Damals, also heute sehen wir das. Heute gibt es so Begriffe wie Minimalismus und so. Das war damals noch überhaupt nicht en vogue. Und der sprach darüber und sprach all das an, was ich unterbewusst eigentlich begriffen hatte, aber noch nicht formulieren konnte. Ich hatte es noch nicht bewusst. Und der sprach all das an. Und ich dachte, Mann, ey, der Typ, der spricht mir aus der Seele. Und das ist ein sehr, sehr schöner deutscher Begriff, den es auf Englisch zum Beispiel nicht gibt. Aber wenn man den Engländern oder Amerikanern sagt, sagen die, wow, das ist ein sehr schönes Idiom. Mhm. Naja, und am Ende konnte man diesen Guru dann umarmen und ich brach heulend zusammen. Also, was auch immer mit mir passierte, ich war diesem Mann verfallen. Da dachte ich, das ist es, das ist, der ist es. Und habe dann meine Sachen gepackt, bin nach Indien in seinen Ashram, also seine Community, und habe mir das angeguckt. Und bin dann da hängen geblieben. Ja, für fast ein Jahr bin ich dann mit diesem Guru um die Welt gereist, als sein Chauffeur, als sein...
Ich wollte gerade sagen, du bist ja sogar sein Chauffeur geworden, sein persönlicher Assistent gewissermaßen.
Und das war eine wahrscheinlich die tiefste Erfahrung meines Lebens, ein Jahr in so einer Community mit einem Guru zu sein, der einen Bewusstseinsgrad hat, den wir Durchschnittsbürger in unserer Gesellschaft nicht erreichen können. Der hat halt alles mitgekriegt, alles. Der bekam gesellschaftliche Strömungen mit, konnte die ganz schnell umsetzen. Wahrscheinlich so ein hyperintelligenter Mann. Also ich habe jetzt nicht seine IQ gemessen oder das, aber jemand, der alle Strömungen auch in dem Ashram mitgekriegt hat und ansprechen konnte. Und das war schon echt toll. Gleichzeitig.
Ich wollte gerade fragen, hat sich, also du sagst jetzt schon gleichzeitig, dann deutet sich ja was an, ob sich dein erster, ja dann doch, also zwar sehr starker, aber doch etwas oberflächlicher Eindruck aus Baden-Baden dann vor Ort bei dieser sehr intensiven, langwierigen Auseinandersetzung bestätigt hat?
Ja und nein.
Weil es gibt jetzt bestimmt viele Zuschauer oder auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die beim Begriff Guru vielleicht ein bisschen skeptisch werden, weil Meditation, Spiritualität ist das eine, aber sich dann sozusagen jemandem hinzugeben, wo man das Gefühl hat, der hat's begriffen, der spricht die Wahrheit, kann natürlich auch im schlimmsten Fall auf Abwege führen.
Absolut, war es auch. Da wollte ich gerade zu kommen. Okay, also natürlich hat sich das Ganze dann, das hatte schon Sektencharakter. Hm. Ja, also es gab natürlich nur ihn als Zentrum von allem. Alles richtete sich nach ihm. Dann hatte er einen Inner Circle, nannte er das. Das waren 5 Frauen, die für ihn alles machten. Und darum war das Team, zu dem ich gehörte. Hm. Das Team waren so 10-12 Leute aus aller Welt. Ne? Und der machte sein Geld auf fragwürdige Weise. Also der verkaufte dann irgendwelche billigen Apartments auf seinem Grundstück für horrendes Geld. Aber reiche westliche Menschen, die ihm ähnlich verfallen sind wie ich, die gaben ihm das, weil sie felsenfest davon überzeugt waren, dass er ein guter Mensch ist. Und zum Glück hatte ich noch nie Geld in meinem Leben und konnte ihm das nicht geben. Ja. Und ich bin da immer noch sehr, sehr zerrissen zwischen auf der einen Seite ein brillanter Mann, ja, mit einem extrem hohen Bewusstseinsgrad. Ja, und gleichzeitig ein kleiner Gauner, der irgendwelche alten westlichen Menschen bescheißt, dass sie ihm einen Healing Center finanzieren für 1,2 Millionen, was bis heute nicht steht. Mhm. Ja. Ja. Aber er sagte auch, wenn Gott mir die Fähigkeiten, die psychischen Fähigkeiten gegeben hat und spirituellen Fähigkeiten, dann muss er mir auch die materiellen Fähigkeiten geben. Und wenn er mir die nicht gibt, dann muss ich sie mir ergaunern. Also das hat er so mit dem Ergaunern nicht gesagt, aber er sagte, Gott muss mir auch die materiellen Fähigkeiten geben und er hat sie sich geholt. Und auch wenn jetzt nach diesem Podcast niemand das Buch kauft, weil ich jetzt das Ende verrate, ich bin am Ende rausgeflogen bei dem Guru. Mhm. Und da bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar für, weil ich als wirklich gestärkter Mann da rausgegangen bin. Auch das klingt wieder sehr kitschig, aber wo ich sage, ja, ich habe den Guru in mir gefunden. Ich folge mir und weiß genau, was für mich gut ist und was nicht gut ist. Und dem folge ich tatsächlich auch teilweise mit harten Entscheidungen, aber das ist für mich der richtige Weg. Und das habe ich sicherlich zum Teil dem Guru zu verdanken.
Was würdest du sagen, was du dir von ihm mitgenommen hast und wo du vielleicht auch Dinge von ihm gelernt hast, die du so keinesfalls praktizieren möchtest?
Klar, innere Stärke, die jeder natürlich in sich trägt. Mhm. Es ist nur häufig so schwer, die zu sehen oder zu erkennen. Und wir werden erzogen, dass wir diese innere Stärke eigentlich nicht bewusst ausleben sollten. Ja, weil wenn wir das tun, werden wir häufig abgestempelt als Egoman, als Angeber, was auch immer Menschen dann interpretieren. Und das ist eigentlich schade. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen auch Angst vor ihrer Stärke haben. Ja, weil wir wissen eigentlich, was wir bewegen könnten, was wir machen könnten, aber da haben wir Angst vor. Und zum Beispiel eine ganz wichtige Frage bei dem Guru war immer, wer wärst du ohne deine Angst? Und das ist spannend. Mhm. Das kann sich auch jeder und jede jetzt mal fragen, ja. Was sind unsere Ängste? Was würden wir ohne die Ängste machen? Und das heißt natürlich nicht, dass ich ohne Ängste wäre, ganz im Gegenteil. Ich glaube, meine Ängste sind einfach nur ein bisschen anders gelagert. Und das habe ich als wirkliche Stärke von dem Guru mitgenommen. Und ich weiß, dass ich, also es sind schon viele ethische, moralische Begriffe, die ich da mitgenommen habe. Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, mach das, was du sagst. Das ist so wichtig. Und das passte bei dem Guru häufig nicht. Und er war nicht ehrlich, ja, also diese fünf Frauen, er sagte immer, er ist so heilig und er braucht keinen Sex und so. Ich landete dann ja mit einer seiner Frauen im Bett, also quasi ein Rückfall in alte Zeiten. Und die erzählte mir dann alles, natürlich schläft er mit allen, ja, und hat mit allen wilden Sex. Und warum verbirgt er das? Was ist da verkehrt dran? Mhm. Und da muss man natürlich auch die indische Mentalität kennen, dieses verklemmteste Land unter der Erde. Auf der Erde, also Indien ist schlimm verklemmt und daher passieren ja auch diese Vergewaltigungsorgien und so, weil einfach Sexualität so schrecklich unterdrückt wird. Eine kranke, homophobe Gesellschaft zum Teil, also schrecklich, wirklich schlimm, auch sexophob, ja. Und deshalb kann ich den Guru schon verstehen, dass er sich davon nicht befreit hat, aber auch da denke ich so, oh, jemand mit der Intelligenz und dem Weitblick, wieso kann er sich von der Prägung nicht befreien? Von der indischen Prägung, wo so wie wir versuchen, uns von unserer deutschen Prägung zu befreien, dann doch weniger spießig manchmal zu sein oder so. Warum schafft er das nicht? Aber da habe ich auch keine Antwort drauf.
Wenn jetzt nicht zu persönlich ist, was würdest du sagen, wie sich die Art deiner Ängste verändert hat, von damals hin zu heute?
Also ein wichtiger Punkt ist, ich behaupte, dass alle unsere Ängste auf die Sorge ums Überleben zurückgehen. Ja, also alles, was wir machen, was wir sagen, geht darauf zurück, dass wir Angst haben, nicht zu überleben. Also du kannst, egal welche Angst du bei dir oder jetzt jemand, der uns zuhört, stell dir eine Angst vor und du kannst sie eigentlich immer zurückverfolgen, bis zur Urangst, nicht zu überleben. Und mit dem Wissen, dass alle Ängste darauf basieren, kann man sehr, sehr viel leichter durchs Leben gehen, wenn man das wirklich verinnerlicht hat. Und was ich bei mir festgestellt habe, viele Leute sagen immer, oh, du, wieso hast du keine Angst? Also ich bin ja auch schon oft über den Atlantik gesegelt, über den Pazifik gesegelt und dann meine Subreisen auch in Länder, die nicht ganz ohne sind, sagen Leute, warum hast du keine Ängste? Und dann habe ich immer gedacht, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe einfach nur andere Ängste, die sind verlagert. Also ich habe keine Angst vor anderen Ländern oder vor anderen Menschen oder dass mir auf Abenteuern was passiert. Habe ich auch, aber die sind nicht so stark, dass ich es nicht machen würde. Mhm. Ich habe Angst, was zu verpassen. Ja, das ist zum Beispiel wichtig, diese Angst scheint bei mir stärker zu sein, als die Angst, dass mir was passiert. Und das ist aber auch wichtig zu erkennen. Also meine Angst, etwas zu verpassen, scheint ziemlich stark zu sein in meinem Charakter. Und deshalb lebe ich halt dieses Leben, was ich lebe, wo viele sagen, boah, was du alles machst. Und ich denke so, mein Leben wäre viel, viel leichter, wenn ich ein bisschen bodenständiger sein könnte. Aber mir fällt leider nach wenigen Wochen schon immer schnell die Decke auf den Kopf.
Dann triffst du auch ja, extreme Entscheidungen, machst extreme Sachen oder hast zumindest Ideen, die einiges Potenzial haben. Du hast mir zum Beispiel im Vorgespräch gesagt, dass du irgendwann auch mal deiner Frau vorgeschlagen hast, sag mal, wollen wir unser Leben nicht der Welle widmen? Das heißt, ja.
das ist auch mal das die ist sehr, sehr frisch, ne? Das ist ja. Eine frische Idee. Ja, wir waren im Winter auf Costa Rica, in Costa Rica und haben da in einem bestimmten Ort eine Welle entdeckt, mit dem Sub, ja, also Subsurfen. Die war eine sehr, sehr hohe, lange Welle und die kriegst du normal nicht, weil die nicht steil genug ist, du kommst halt nicht drauf. Mhm. Ja, aber draußen war ein Riff und da brach sie. Und da konnte man sie kriegen und dann fährst du diese Welle mit dem Supper in aller Ruhe 400-500 Meter runter, bis du nicht mehr stehen kannst. Ja, und da habe ich gesehen, also alle, die schon mal auf einer Welle standen, wissen, was für ein erhabenes Gefühl das ist. Du bist plötzlich auf einer Welle und du kontrollierst sie, wenn du so surfen kannst. Ja, und dann fährst du sie langsam runter und da dachte ich so, also da kommt wenig mit, wirklich. Also solche Wellen zu reiten auf dem Sub, abends erschöpft am Strand zu sitzen, dann hatten wir auch noch das Glück, hast du schon mal von dem grünen Strahl gehört?
Nein, ich habe vom grünen Band gehört, aber das ist ja nur was anderes. Ja,
also der Jules Verne hat da mal ein Buch drüber geschrieben, Le Rayon Vert. Und das ist der letzte Schimmer, der letzte Strahl der Sonne,
ach, der wenn grüne sie Punkt. Untergeht. Ja, den kenne ich, ja. So nennen.
Okay, das heißt also, whatever, ja. Genau. Und den haben wir da relativ häufig gesehen. Und ja. Ich habe den sogar auf der Welle gesehen. Also ich wartete auf eine Welle Und ich nahm sie nicht, weil gerade die Sonne genau untergeht. Und den grünen Strahl gibt es auch nur, wenn die Sonne ganz, ganz klar ist. Also wenn du bis zum Ende nicht in die Sonne gucken kannst.
Und so ein ganz kurz, eine Sekunde, länger, viel länger sieht
man das Ding eigentlich. Ja, genau. Es ist so ein grünes Licht, das schimmert auch manchmal dann so raus und das war's. Ja. Und ich sah den grünen Punkt, nennen wir es so, es beschreibt es fast besser als der grüne Strahl. Und in dem Moment kam die Welle und trug mich hoch und ich sah ihn lang. Also ich sah ihn die ganze Zeit, während die Sonne also unterging, hob mich die Welle hoch und ich sah diesen grünen Strahl längere Zeit. Ich dachte so, ey, was Gott mir, also nenn ihn wie du willst, also die Schöpfung oder nennen wir es Existenz, was die Existenz mir alles schenkt, ja, das ist ja so Wahnsinn, was ich in diesem Leben erlebe. Und ich war auch so wahnsinnig dankbar und habe dann einfach gedacht, jetzt, ja, ich sitze in Kiel, es regnet den ganzen Tag. Die Sonne kommt nicht raus, wir haben 6 Grad. Was mache ich hier? Ganz im Ernst, was mache ich hier? Das ist es nicht. Und ich möchte, also eigentlich wäre ich jetzt sehr, sehr gerne an diesem Strand in Costa Rica, würde ein paar Wellen nehmen und wir haben auch so nette Leute kennengelernt, das ist natürlich auch wichtig, aber mein Leben oder die nächsten Jahre der Welle widmen, nebenbei Bücher schreiben, einen Podcast machen, den ich ja auch habe, ich glaube, das würde mit mir gehen. Muss ich nur noch meine Freundin überzeugen.
Viel Erfolg dabei schon mal. Aber ich finde daran, also wie du jetzt gerade auch diesen besonderen Moment beschrieben hast, den grünen Strahl da zu erblicken und so, da bekommt man zumindest so einen gewissen Eindruck davon, worum es dir im Leben geht. Also nicht, dass ich jetzt behaupte, dich hier nach irgendwie 30 Minuten verstanden zu
doch,
haben.
Doch, interpretiere mich gerne. Ich lerne total gern dazu. Man hat ja so Eindrücke.
Ich denke nur auch an, ich glaube, das war auch ein Buch von dir, ne? Ein Mann, ein Board, hattest du auch mal geschrieben, ne? Ja, genau. Da meine ich mich zu erinnern, dass du auch beschreibst, gerade dort in diesem Buch, wie auf so einer Reise einfach viel von dir abfällt, von diesem ganzen Zivilisationsding, unserem Alltag, all dem, was uns so sonst beschäftigt. Und du unterwegs mehr oder weniger zu einer Art Urmensch geworden bist. Ich glaube, den Begriff verwendest du dort. Geht das Hand in Hand? Geht das beides in eine ähnliche Richtung? Dass sozusagen die Momente, die dir besonders viel Kraft, Spiritualität, Erkenntnis, Zufriedenheit geben, dass das eigentlich diese ganz simplen Momente oder Phasen in deinem Leben sind, wenn wir jetzt mal von einer erfolgreicheren Sub-Reise reden als vielleicht auf dem Nil, dass es quasi hin, diese Bewegung hin ist zum Urmenschen?
Ja, unbedingt. Also ich empfinde uns ja hier als total überzivilisiert. Ja, wir sind ja überhaupt nicht mehr wir selbst. Wir haben uns ja verloren mit unseren Handys und Computern und wir sind nicht mehr wir selbst. Wir haben uns verloren und wir haben uns auch selbst verraten und verkauft, finde ich. Wir haben unsere Werte verkauft. In der Gesellschaft zählt Profit über allem und wir wissen eigentlich mittlerweile alle, zumindest alle in meinem Umfeld, dass Profit und Geld nicht glücklich macht. Das ist es nicht. Und wir sind aber trotzdem an so einem Tropf und kaufen dann wieder doch irgendwie das nächste Buch bei Amazon, obwohl ich hier echt eine Menge Bücher stehen habe, die ich noch nicht gelesen habe. Nur als Beispiel, ja. Und ich weiß, dass wenn ich längere Zeit in der Natur bin oder an Stränden bin oder auf dem Wasser bin, also gerade auf dem Wasser, wenn ich die großen Ozeanüberquerungen mache und man kein Handy hat, wie ich wieder werde, wie ich früher war und dann, wenn das noch länger dauert, wie ich wieder werde, wie wir Menschen vielleicht mal vor 1000 Jahren waren. Naturwesen, wir haben vergessen, dass wir Naturmenschen sind. Wir sind Urwesen. Ja, wir halten uns für die Krone der Schöpfung, vielleicht sind wir das auch. Wir vergessen aber, dass wir eigentlich nur Tiere mit Bewusstsein sind. Und wir sind Teil dieses Planeten und würdigen den Planeten nicht. Weil wir haben uns verloren. Und wir haben sogar vergessen, was wir vergessen haben. Wo wir herkommen, was für ursprüngliche Wesen wir sind. Und das sind wir nicht mehr. Und wenn ich dann zum Beispiel auf der Donau hatte ich das ganz, ganz stark. Wenn ich da wochenlang paddle, nur in der Natur bin, in fremden Ländern bin, was einen ja auch nochmal erweitert, wo die Natur einem wieder so nahe kommt, also wo ich natürlich die Donau als Trinkwasserquelle nutze, als Dusche nutze, als Klo nutze. Dieser Fluss ist plötzlich alles. Mein ganzes Leben ist der Fluss und ich bin Teil des Flusses. Und dann merke ich, wenn dann so ein Gewitter kommt und ich kauere mich unter so einen Busch und es bläst der Wind und es bricht über mir die Welt zusammen, dann merke ich, ja, jetzt bin ich lebendig, jetzt bin ich genau so, ich bin nackt in der Natur, so wie Menschen vor 1000, 10.000, 50.000 Jahren waren. Und dann kann ich das wieder, habe ich eine Verbindung zu dem, was wir mal waren und was wir vergessen haben, was wir waren. Und das macht mich in dem Moment, wo ich das bemerke, schon nicht mehr, wenn ich es nicht bemerke. Wenn ich also komplett drin bin in dieser Natur, in einem Unwetter zum Beispiel. Ja, das ist es, was irgendwas in mir auslöst, was eine starke Sehnsucht befriedigt.
Also die Momente, in denen du das, was gerade passiert, noch gar nicht so sehr reflektierst, sondern ja, wirklich im Moment lebst, abgegriffene Formulierung, aber genau das ist es ja auch, worum es bei der Meditation geht, wonach da gestrebt wird, dass wir uns eben nicht hinterfragen und reflektieren, sondern einfach nur sind. Und genau das ist es ja auch, was zum Beispiel, glaube ich, das Surfen für viele, die es können, so besonders absolut macht, weil auf der Welle, wenn du sie erwischt, nun auch nicht gerade viel Zeit und Space im Kopf bleibt, um jetzt nochmal über die letzte Steuererklärung nachzudenken.
Zum Beispiel, also ich habe übrigens morgen eine Steuerprüfung. Super. Und das belastet einen ja so tierisch, ne? Und dann merke ich, wache nachts auf, muss daran denken. Und ich denke, Mann, ey, was. Ja, da bin ich so weit vom Urmenschen entfernt, wie man es nur sein kann. Aber ist halt auch Teil, das ist halt die andere Seite der Medaille. Ja. Also ist ja auch okay, ne?
Absolut, absolut. Gab es solche Momente auch auf deiner aktuelleren Reise, nicht der ganz aktuellen, aber der Reise, von der dein aktuelles Buch handelt, Barfuß auf dem Rhein, hast du dort auch solche Momente gefunden?
Gleich geht's weiter mit dem Gespräch mit Tim. Zunächst aber kurz ein Hinweis auf unseren Werbepartner LVM Versicherung. Die LVM Versicherung ist einer von Deutschlands größten Rundumversicherern. Unter anderem hat sie auch eine Top-Auslandskrankenversicherung mit im Programm, mit Leistungen, die über die im Markt sonst üblichen hinausgehen. Dazu gehört zum Beispiel die Notfall-App und die damit einhergehende 24 Stunden Erreichbarkeit im Schadensfall. Und das ist wirklich toll. Mit dieser App könnt ihr unter anderem auf Knopfdruck mit einem Arzt in Deutschland sprechen. Die LVM Auslandskrankenversicherung schützt euch vor hohen Kosten bei Krankheit oder einem Unfall im Ausland, und zwar für eine Reise bis zu einer Dauer von 8 Wochen. Ihr könnt sie bis zum Abreisetag abschließen und habt dann sofort Versicherungsschutz. Selbst wenn ihr unterwegs nicht ganz so aktiv sein solltet wie Tim, ist das sicherlich eine gute Idee. Mehr Informationen zur Auslandskrankenversicherung der LVM-Versicherung findet ihr unter www.lvm.de/reiseversicherungen. Dort könnt ihr die Versicherung auch direkt online abschließen. Und schaut euch dabei gerne direkt auch mal die Reiserücktrittsversicherung der LVM an. Ich danke der LVM-Versicherung für die Unterstützung unserer Show, mit der es jetzt weitergeht.
Ja, da gab es ganz viel. Also diese Reise fing relativ katastrophal an, weil ich habe in Chur angefangen, auf dem Alpenrhein. Mhm. Und da ist zum Beispiel, wenn mir Leute sagen, ich habe zu wenig Ängste und ich reflektiere vielleicht zu wenig, was es an Gefahren gibt, dann muss ich denen mal wieder recht geben. Ich habe einfach gedacht, nein, ich bin Wassersportler, ich bin guter Supper, ich bin ein brauchbarer Surfer. Ich werde diesen Alpenrhein meistern. Da sind schon viele Kajakfahrer runter, da werde ich auch runterkommen. Und bin da im Nachhinein, würde ich sagen, fast in Lebensgefahr geraten, weil ich einfach diesen reißenden Fluss nicht kontrollieren konnte. Der hat mit mir gemacht, was er wollte. Und nachdem ich in 3 Stromstellen so durchgewaschen wurde, bin ich dann an Land gegangen und habe mein Brett zum Bahnhof gezogen, habe die Luft abgelassen und bin mit dem Zug an den Bodensee gefahren. Das war etwas, wo ich viel daraus gelernt habe. Also wo ich einfach auch mir mal wieder sagen muss, sei ein bisschen bescheidener, sei ein bisschen demütiger vor der Natur. Vergiss nicht, wo du herkommst, nämlich vom platten Land aus dem Teutoburger Wald. Und ich wurde gewarnt, ja, vor dem Alpenrhein. Und das war ein harter Beginn, der aber für die Reise ganz wichtig war, um demütig zu sein. Und dann kam ich zum Bodensee, bin durch den Bodensee durch, der ja so wahnsinnig schön ist, und bin dann eine der schönsten Strecken gefahren und hatte da auch wieder so Momente, da habe ich am Ufer geschlafen, guckte auf dieses glitzernde Gewässer, die Forellen sprangen, und dann sitze ich da und denke so, ja, du hast wahrscheinlich auch Siddhartha gelesen, ne, als junger Kerl, wahrscheinlich genau wie ich, und wo am Ende Siddhartha am Fluss sitzt und einfach nur noch am Fluss sitzt und fertig. Und diese Momente hatte ich auf dem Rhein zum ersten Mal kurz. Ich dachte, ja, ich muss eigentlich nicht weiter paddeln. Scheiß auf den Buchvertrag. Scheiß auf alles. Ich kann hier sitzen bleiben und glücklich sein, bis mich einer verscheucht oder keine Ahnung. Ja, und klar, dann stieg die Sonne weiter auf. Also ich blieb dann wirklich sehr, sehr lange sitzen, also fast die halbe Nacht, hab dann kurz geschlafen, saß morgens wieder da und dann brannte die Sonne runter und es wurde zu heiß und ich dachte, ja, ich glaube, ich paddel doch weiter.
Der Moment ging dann auch vorüber, aber das ist ja auch okay.
Ja, genau. Also mein Siddhartha-Dasein war dann auch schnell wieder vorbei. Aber immerhin, ich hatte es kurz. Ja. Dieses, es muss nichts mehr passieren. Das war ein wahnsinnig schönes, befreiendes, entspannendes Gefühl. Und das kam immer wieder. Also das hatte ich dann, das war quasi in meinem Unterbewusstsein verankert. Und das hatte ich auf dieser Reise auf dem Rhein immer wieder. Und alle, die zuhören, wenn ihr paddelt und sei es in einem Kajak, macht den Rhein unbedingt. Es ist Unfassbar schön, dieser Fluss. Unfassbar schön.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du dadurch auch nochmal Deutschland aus einer ganz neuen Perspektive kennengelernt hast.
Ja, das Land, dem ich immer entflohen bin. Ne?
Ja, genau, genau.
Ich habe ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu unserem Land. Und das ist dann auch quasi und tatsächlich der rote Faden in dem Buch geworden. Ne? Mhm. Wie sind wir Deutschen eigentlich? Wer bin ich als Deutscher in diesem Urlaub in Deutschland oder diese Reise in Deutschland? Ich habe, weiß gar nicht, bestimmt ein Drittel meines Lebens nicht in Deutschland verbracht. Ja, und dann plötzlich mache ich so eine Reise durch unser Land, auch durch viele Nachbarländer, ja, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Holland, und frage natürlich dann auch die Menschen da, sag mal, wie seht ihr uns eigentlich? Und das war irre spannend, das rauszufinden, auch über mich mehr zu lernen. Ja, wir sind gar nicht so doof, wir Deutschen. Also die anderen können uns echt mal gern haben, und zwar im wahren Sinne. Also die können uns sehr gern haben. Mhm. Wir sind, und tun sie auch mittlerweile. Mhm. Und das war irgendwie auch schön zu sehen. Da hat sich viel getan in den letzten 20, 30 Jahren. Wir sind nicht mehr diese schrecklichen Deutschen, diese Kriegsverbrecher und nachher die dieses starke Volk, was sich überall breit macht und sich im Urlaub daneben benimmt, sondern wir haben mittlerweile einen ganz guten Ruf. Und das fand ich auch mal schön zu sehen.
Das heißt, du hast auch etwas Heimatliebe gelernt unterwegs. Kann man das so sagen?
Das würde jetzt zu weit gehen.
Das würde zu weit gehen, dachte ich mir nämlich. Ich will jetzt aber mal hier.
Das würde zu weit gehen.
Warum geht das dann zu weit?
Ja, Heimatliebe, oh. Ah, das Wort Heimat ist halt auch so besetzt.
Ich wollte gerade sagen, Heimat, wir haben über Andreas Altmann gesprochen, der hat ja ein ganzes Buch drüber geschrieben.
Ja, ich weiß, ich habe es gelesen. Ja,
haben wir auch ein langes Gespräch drüber geführt, deswegen wäre jetzt mal meine Frage, wenn du das Buch sogar gelesen hast.
Ja, habe ich.
Was hast du denn für ein Verhältnis zu dem Begriff?
Der ist, wie vieles in Deutschland, erstens von den Nazis missbraucht worden. Mhm. Ja, und hat damit natürlich ein unglaubliches Gewicht. Und es ist ja ein so, was Altmann auch schreibt, ein so ungreifbares Gefühl, Heimat. Mehr ist Heimat ja nicht. Mhm. Ja, Heimat ist ja etwas, was wir nur spüren, wenn wir nicht da sind. Heimat gibt es eigentlich gar nicht richtig. Und das ist ein schwerer Begriff. Und Andreas hat versucht, darüber ein Buch zu schreiben. Ist ihm auch gelungen. Fand ich auch echt gut. Und dennoch bleibt es schwierig. Und du sprichst ja zumindest auch Englisch und vielleicht auch noch eine andere Fremdsprache. Und ich merke das, also ich spreche Französisch, weil ich da lange gelebt habe. Und ich merke zum Beispiel so Begriffe, also den Begriff Heimat gibt es in Frankreich gar nicht, auf Französisch nicht, auf Englisch ja auch nicht richtig. Mhm. Und ich merke oft, dass mir deutsche Begriffe so schwer fallen, weil die für mich, dadurch, dass es meine Muttersprache ist, die haben so einen emotionalen Schwanz. Weißt du, die sind schwer, da zappelt noch was dran. Und das haben zum Beispiel Worte auf Englisch weniger und auf Französisch noch weniger. Mhm. Und deshalb kann ich da manchmal auch pathetische Sachen auf Französisch sagen. Und meine französischen Freunde verzeihen mir das bestimmt und wissen, was ich meine. Wenn du aber auf Deutsch sagst, wie du eben sagtest, es gibt nur das Hier und Jetzt oder so etwas Ähnliches, sagtest du, ja, das ist halt leider schon 1 Million Mal gesagt worden. Und wenn ich das aber auf Französisch sage, klingt das, glaube ich, für die Franzosen nicht abgedroschen, weil es für mich auf Französisch nicht abgedroschen ist und hat für die dann natürlich nochmal eine andere Bedeutung und für mich auch. Mhm. Und deshalb ist der Begriff Heimat, der ist für mich belastet. Ja, und er wird ja auch immer wieder missbraucht. Ja, guck dir die CSU an, die irgendwie ein Heimatmuseum, Heimatministerium,
ja, genau.
Ja, aufbauen wollten. Und denkst so, Mann, Leute, ey. Oh, und deshalb finde ich diesen Begriff echt schwierig.
Ja, nachvollziehbar, nachvollziehbar. Kommen wir noch mal ganz kurz auf den Rhein zu sprechen. Hier wird nämlich gerade gefragt, welche Etappe oder Etappen wären denn ganz besonders zu empfehlen, wenn jetzt jemand, der hier zuhört oder die hier zuhört, es gerne auch mal auf dem SUP ausprobieren würde, aber vielleicht nicht direkt 3000 Kilometer.
Nee, klar. Also der Bodensee ist wunderschön. Der ist überall toll. Der ist, wenn gutes Wetter ist, und das ist da ja fast immer, echt gut zu paddeln. Und dann direkt nach dem Bodensee gibt es wunderschöne Etappen und dann gibt es ja diesen Ober- und Untersee, jetzt frage ich mich nicht mehr, welcher war, aber auf jeden Fall ab da, wo dann quasi der Rhein wieder anfängt, wunderschön. Und dann natürlich, wenn man Burgen mag, so wie ich, wenn man, also ich kann irgendwie im Geist auch manchmal so in Zeiten springen und mal mir dann, gerade beim Paddeln, wenn ich so viel Zeit habe, male ich mir halt aus, hab damals zu dieser Burgenzeit gelebt und dann ab Rüdesheim. Aha. Ja, also von Rüdesheim bis Köln zum Beispiel, das sind so 5-6 Tage. Je nachdem, wie gut man paddeln kann und wie die Strömung ist und so. Das ist sicherlich mit das Schönste, was es in Deutschland gibt, würde ich sagen.
Ja, alles voller Weinberge, Burgen und so weiter.
Ja, also sagenhaft schöne Natur. Und dann diese Schieferfelsen, ja, die Lorelei. Super Strömung, macht man richtig Tempo. Mhm. Also das ist schon echt gut.
Super, das ist schon echt gut, finde ich auch. War auch dieses Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir. War toll, dich kennenzulernen, durch die Lektüre deiner Bücher, aber auch durch dieses Gespräch. Und ich danke dir wirklich sehr, dass du uns so mit, also ich fand es wirklich mitreißend, davon heute erzählt Dank. Hast. Es war mir eine große Freude, ja.
Danke, dass du mich eingeladen hast, weil ich weiß, wie viel große Autorinnen und Autoren und Abenteurerinnen du hier hast und echt danke.
Und weil es so schön ist, machen wir vielleicht noch eine Zugabe, denn jetzt kommen ja noch die Fragen. Deswegen, ich lese mal noch ein, zwei vor, wenn es dir recht ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir
gerade schon so nette Abschiedsworte verlieren. Und zwar, Markus Bike fragt zu Costa Rica, da war er jetzt, oder Moment, da ist er jetzt gerade. Er möchte wissen, welcher Strand das war mit dem grünen Punkt.
Ich hätte es eben gesagt, wenn mir das einfiele. Ach, sag mal, jetzt habe ich natürlich mein Handy hier. Also, der soll von... wenn er uns zuhört gerade, von Jaco
ja.
Richtung Süden fahren. Und da gibt es diesen Strand mit der Walflosse.
Aha.
Ja, das ist quasi eine natürliche Flosse, die aufs Meer rausgeht, sieht aus der Luft aus wie eine riesige Walflosse.
Ja.
Ein Strand südlich davon, da ist das.
Okay.
Ich komme nicht auf den Namen leider.
Ansonsten, wenn es dir später einfällt, wir laden das Video ja hier gleich hoch, kannst du es ja noch kommentieren. Okay, sag ich
dir noch, ja.
Markus, viel Erfolg beim Suchen. Birgit fragt, der Rhein ist ja doch aber auch ziemlich stark, da hat sie natürlich recht, von großen Schiffen befahren. Mhm. Hat dich das denn gestört?
Ja, also je weiter man kommt, desto schlimmer wird das. Ne? Also in Holland war es dann quasi wirklich anstrengend und nervig und die werfen riesige Wellen auf. Aber da unten, also wenn man, ich sag mal, bis Köln, ist das echt in Ordnung. Also dann gibt es auch Teile, so in Mannheim zum Beispiel, das ist dann auch wirklich, da gibt es sehr steile Spundwände, wo die Wellen hin und her geschmissen werden. Da war es jetzt auch nicht so dolle. Also man hat immer mal wieder so ein bisschen Industrie, die natürlich beliefert werden will. Da gibt es dann viele Schiffe. Aber man fährt ja dann am Rand. Also gefährlich ist das sicherlich nicht sonderlich, würde ich sagen.
Gut, dann sind wir beruhigt. Dann wissen wir Bescheid. Und ich würde sagen, das war's. Lieben Dank euch allen
fürs
dabei sein, für den schönen Abend. Lieben Dank dir. Ich würde mich freuen, wenn es nochmal eine zweite Runde gibt irgendwann.
Ach, total gerne.
Vielleicht, wenn die Doku fertig ist zum Nil, dann steigen wir da nochmal ein bisschen tiefer ein.
Sehr gern.
Cool. Dann besten Dank, mach es gut. Ciao, ciao.
Vielen Dank.
Tschüss. Das war Tim Kruse, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn euch das Gespräch gefallen oder ihr jetzt vielleicht sogar SUP-Blut geleckt habt, dann schaut euch doch mal Tims Bücher zum Thema an. Und jetzt gibt es, wie zu Beginn der Folge versprochen, endlich mal wieder die gute alte Rubrik Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Ganz genau. Dieses Mal so eine Art Stimmenpost-Spezial anlässlich unseres 5-jährigen Geburtstags. Und los geht es mit Tobi.
Hi Erik, hier ist der Tobi und ich wollte sagen, ich habe es unter anderem auch dank des Weltwach-Podcasts geschafft, mich beruflich neu zu orientieren, aber ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen und ist auch nicht der Grund, warum ich eigentlich anrufe. Auf jeden Fall, ich arbeite jetzt im Juni, jetzt schon die dritte Sommersaison auf der Battlewolf-Hütte und es macht unglaublich viel Spaß, da oben zu arbeiten. Und ich glaube, du kannst auch bezeugen, das Karwendel ist ein super schönes Gebirge. Auf jeden Fall habe ich jetzt zwischen den Winter- und Sommersaisons immer relativ viel Zeit. Jetzt gerade unter anderem auch wieder April und Mai, 2 Monate. Und habe mir überlegt, was ich da machen könnte. Und genau in diese Phase des Überlegens sind 2 Folgen vom Weltwach-Podcast gefallen. Und zwar einmal war mal wieder die Christine Thürmer zu Gast. Und das zweite war Joey Kelly, wie er über das grüne Band redet. Und da ist in mir der Gedanke gewachsen, warum nicht hier in Deutschland eine Fernwanderung zu machen. Ja, und jetzt habe ich Anfang April meine Freunde und ehemaligen Kollegen in Berlin besucht. Und am 10. April bin ich dann von Berlin aus losgelaufen und bin jetzt gerade auf einer Wanderung fast bis zum Bodensee runter, über 1100 Kilometer. So langsam kratze ich auch schon an der 1000-Kilometer-Marke. Es macht unglaublich viel Spaß. Ja, und ich wollte mich auf dem Wege nochmal bei dir dafür bedanken. Mach weiter so und lad weiterhin so tolle Gäste ein. Ciao.
Ja, Tobi, dir weiterhin gutes Wandern und vielen Dank für deine Rückmeldung. Und das ist ohnehin, denke ich, eine ganz gute Gelegenheit, euch anlässlich unseres Jubiläums auch nochmal grundsätzlich zu danken. Also für eure Zuschriften jeden Tag, eure Vorschläge, euer Feedback, eure persönlichen Geschichten, die ihr uns über verschiedene Kanäle erzählt und die dafür sorgen, dass das hier keine Einbahnstraße ist, sondern dass ihr uns eure Gedanken und Erfahrungen zurückspiegelt. Und das fließt dann natürlich wiederum auch in unsere Arbeit ein. Ja, und ich danke euch euch natürlich insbesondere auch für eure Zeit. Das klingt ein bisschen cheesy, aber es ist mir wirklich eine Ehre, ein kleiner Teil eures Lebens zu sein. Wenn ihr euch etwas Zeit für unsere Show nehmt oder auch sogar meine Bücher lest oder vielleicht sogar zum Weltwach-Festival kommt. Ihr hört unsere Show, ich habe das gerade mal nachgeschaut, aus über 185 Ländern und überwiegend natürlich aus Deutschland, aber auch an ganz anderen Orten, an denen ihr lebt oder durch die ihr vielleicht auch reist, also bis hin zum Kongo, Palau, Burkina Faso, ich scroll hier gerade mal durch, Kasachstan, Kuba, Irak, Georgien, es gibt eigentlich fast kein Land auf der Welt, in dem noch nicht Weltwach gehört wurde und dass unsere Show auf diese Weise mit euch auf gewisse Art selbst auf Weltreise geht, das ist natürlich wirklich schön. So, jetzt kommt die nächste Nachricht und die ist von Efi.
Hallo, hier ist Efi. Liebe Jana, lieber Erik, herzlichen Glückwunsch zu diesem wundervollen Weltwach-Jubiläum. Ach, was kann ich sagen, das nicht schon gesagt bzw. geschrieben wurde. Lieblingspodcast, augenöffnend, inspirierend, mitreißend, anspornend, klug, sympathisch. Also die Reihe dieser Attribute lässt sich beliebig lang fortsetzen und ihr bekommt zu Recht so viele tolle Rückmeldungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich euch vor gut 2 Jahren entdeckt habe. Ohne euch wäre meine Welt seitdem viel eintöniger gewesen. Neben den wunderbaren Podcast-Folgen hatte meine Begegnung mit Weltwach für mich noch einen Zeiteffekt. Ich bin bekennender Social-Media-Muffel und hatte mir nur euretwegen einen Instagram-Account zugelegt, um noch dichter an euch dran sein zu können. Ja, und hierdurch habe ich dann einen Teil eurer wundervollen Community kennengelernt. Zum Beispiel im Live-Chat während des Travel-Talks oder auch in den Kommentaren zu euren Posts. Und das hat dann zum gegenseitigen Folgen auf Insta geführt und zu näheren Einblicken in das Leben und Treiben. Und auch wenn wir uns bisher noch nicht persönlich getroffen haben und ich dieses Jahr leider schon wieder nicht zu den Festivals kommen kann, habe ich doch den Eindruck, liebe Bekannte da draußen zu haben. Also Birgit, Marina, Sandy, ich meine vor allem euch. Und nächstes Jahr klappt es dann auch ganz bestimmt. Also liebe Jana, lieber Erik, ihr seht, euer Podcast bietet das volle Rundum-Wohlfühl-Paket und es ist einfach nur schön, dass es euch gibt. Tausend Dank dafür und alles Gute weiterhin. Eure Efi.
Ach Evi, vielen Dank, da werde ich ja ganz rot, aber nein, also im Ernst, du sprichst einen wundervollen Punkt an, den ich ja gerade auch schon kurz hervorgehoben habe, nämlich den Punkt, dass Weltwach natürlich nicht nur Jana und ich und unsere Gäste sind, sondern vor allem auch ihr, die Community, und ich erfreue mich nicht nur am Austausch mit euch, sondern ganz besonders ja auch, wenn ich mitbekomme, dass auch unter euch Verbindungen entstehen, also ein Austausch stattfindet und teilweise sogar Freundschaften entstehen. Deshalb sind ja unter anderem auch die Weltwach-Festivals so schön. Ja, und Efi hat ein paar Tage später dann noch eine ergänzende Nachricht geschickt und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn sie beinhaltet eine wirklich berührende und gleichermaßen schöne wie auch traurige Geschichte. Efi bezieht sich darin auf Weltwach Folge 228 und die Weltwach Plus Folge 41 und in beiden erzählt das Ultramarathon-Läuferpaar Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber von ihrem damals anstehenden Laufprojekt und dem Film, der dazu entsteht. Sollte und mittlerweile auch entstanden ist. Das nur am Rande. Ihr könnt diesen Film zum Beispiel in der ARD-Mediathek euch anschauen.
Hallo, lieber Erik. Du hattest anlässlich eures Jubiläums mal gefragt, welche Weltwachfolge uns denn besonders gut gefallen hat oder welche Folge sich auf andere Weise hervorgehoben hat. Ja, und dazu möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Vor einiger Zeit hattest du mal in einem Travel-Talk den Raphael Fuchsgruber und die Tanja Schönenborn zu Gast. Und die beiden haben dort damals erstmals von ihrem Plan erzählt, dass sie 1000 Kilometer durch die Namib laufen wollen. Das hatte ich dann unseren Freunden Jochen und Brigitte erzählt, weil ich wusste, dass die beiden zur etwa gleichen Zeit auch in Namibia unterwegs sind. Und ich hatte gesagt, sie sollen mal die Augen aufhalten, ob ihnen vielleicht ein paar Wüstenläufer begegnen. Naja, was soll ich sagen? Es kam, wie es kommen musste. Unsere Freunde sind gleich am allerersten Lauftag von Raphael und Tanja den beiden und der gesamten Crew und dem Filmteam zufällig über den Weg gelaufen. Das war im Sossus Play. Und diese Begegnung ist dann sogar gefilmt worden. Und als Sequenz kommt die jetzt in dem ganz aktuellen Film Running Wild in Africa. So, und jetzt kommt das Besondere. Brigitte war zu dieser Zeit schon sehr krank und Jochen wollte ihnen beiden noch eine letzte gemeinsame Reise ermöglichen. Die beiden, die waren schon immer große Afrika-Fans und waren schon zigmal in Namibia. Und auf dieser Tour wollten sie jetzt nochmal ihre besonderen Plätze und Erinnerungen aufsuchen. Und einige Zeit nach der Heimkehr ist Brigitte dann leider gestorben. Aber in diesem kleinen Filmschnipsel ist sie mit Jochen im Sossus Play zu sehen und lebt somit weiter. Und das ganze Projekt der Fuchsgrubers und der Film ist für Jochen emotional ganz eng mit ihrer Reise verbunden und bedeutet ihm ganz viel. Und ich dachte mir, ist das nicht schön, wie immer eins zum anderen führt? Dein Podcast stand ganz am Anfang und ohne dich hätte es das alles nicht gegeben. Keine Info, keine Begegnung, keinen Filmschnipsel, keine solche Erinnerung. Ich finde es so toll, was alles durch dich ins Rollen kommt. Herzliche Grüße von Evi.
Ja, Evi, herzlichen Dank auch dafür. Wirklich eine bewegende Geschichte. Danke. Und zum Abschluss jetzt noch eine sehr schöne Nachricht von Christiane, wie ich finde. Und darin geht es nicht um unser Jubiläum, sondern um die kürzlich erschienene erste der beiden Island-Folgen. Das war Nummer 258 mit Anne Siegel. Dazu haben wir von euch sehr viele und überwiegend sehr positive Rückmeldungen erhalten. Zum Beispiel eben diese hier.
Ja, lieber Erik, hier ist die Christiane aus Forchern. Das liegt in Oberfranken und ich habe gerade beim Zurückfahren von der Arbeit die erste Folge von Island, deine wilden Frauen gehört. Und ich muss sagen, unglaublich genial. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, allein durch die Anne, wie sie gesprochen hat, wie sie erzählt hat. Ich fand es ein unglaublich tolles Interview mit euch dreien. Das Thema mega gut. Ich selber bin auch totaler Island-Fan und habe mich da bei einigen Geschichten doch wirklich schmunzelnd und lachend auf dem Fahrrad wiedergefunden. Einige Autofahrer haben mich bestimmt blöd angeguckt, aber ich hatte solch einen Spaß und es war so schön. Und ich bin gerade schon am Durchforsten nach Flügen, dass ich auch mal im Winter nach Island will. Allein diese Hotpot-Geschichte, oh, ein Traum. Ich wollte nur sagen, wie wunderbar dieses Interview war. Und ich werde demnächst, also spätestens morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder die zweite Folge hören. Und also herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für diese tolle Folge. Mach weiter so. Ich werde jetzt auch mal intensiver mich mit dem Thema Supporter Club beschäftigen. Allein aus, dass man halt Geschenke an Freunde, die so ticken und interessiert sind an weltweiten, weltwachen Erfahrungen. Viele liebe Grüße aus Deutschland. Christiane, ciao.
Schön, schön, Christiane. Vielen Dank für die Rückmeldung. Du hast grinsend auf dem Fahrrad bestimmt ein tolles Bild abgegeben. Und wenn Christiane schon den Supporters Club anspricht, dann sei auch mir das noch kurz erlaubt. Und zwar der Hinweis, wenn ihr noch nicht dabei seid, erwägt doch vielleicht uns auf diese Weise zu unterstützen. Dann erhaltet ihr unsere Folgen werbefrei und je nach Paket ein Haufen wunderbare Plusfolgen obendrein noch mit dazu. Wenn ihr euch auch zum Weltwachjubiläum mit euren ganz besonderen, für euch wertvollen Weltwacherinnerungen melden wollt, dann tut das gern via WhatsApp-Sprachnachricht an 001-267-997-2603. Und da muss auch nicht unbedingt so viel Liebeslob dabei sein wie in den heutigen Nachrichten. Auch wenn mich das natürlich wahnsinnig freut, ist wahnsinnig nett, nicht falsch verstehen. Aber besonders interessieren mich natürlich eure Geschichten davon, welche besonderen Momente oder auch Erfahrungen ihr mit unserer Show verbindet. Mit einzelnen Folgen oder vielleicht auch Dingen, die anschließend durchs Hören erwachsen sind. Ich bin gespannt. Und das war's jetzt für dieses Mal. Macht es gut. Ciao, euer Erik.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.